bei mir im Studio ist immer noch Anneli-Sophia Recker und wir sprechen weiter über Keta Keti. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass es zwar in Nepal losging mit diesem Projekt, aber inzwischen gibt es das auch in anderen Ländern, denn es heißt inzwischen in Nepal und weltweit. In welchen Ländern gibt es denn inzwischen auch Projekte, die ähnlich aussehen?
Ja, seit 2 Jahren haben wir auch in Sierra Leone angefangen und das war dasselbe Prinzip wie eben auch in Nepal. Wir suchen dann vertrauenswürdige Personen in dem Land, die entsprechend auch Bildung haben, eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit, weil wir bewegen uns in den allerärmsten Ländern der Welt, also in der Ranking-Skala am alleräußersten Ende. Und diese Menschen, mit denen wir Kontakt aufnehmen, müssen natürlich sozial engagiert sein, also nach Möglichkeit schon im eigenen Land auch einiges an Vorarbeit geleistet haben. Mit denen treten wir dann in Kontakt, bauen mit ihnen zusammen eine landeseigene NGO auf. Und mit dieser NGO, diese NGO wird dann von uns als Partner betrachtet und diese Menschen als Partner betrachtet. Und mit denen zusammen entwickeln wir allerdings immer in kompletter Autonomie und Selbstbestimmung dieser Partner. Es gibt auch keine Europäer dort in der NGO, die arbeiten komplett selbstständig in ihrem eigenen Land, bilden wir dann eine Partnerschaft, in die wir dann also finanzielle Unterstützung geben, sehr klein, sehr gestreut, also gestreut, nicht jetzt wahllos gestreut, sondern in ausgesuchten Projekten, wo wiederum auch ganz genau geguckt wird, dass es nicht korruptive, sondern ehrliche und gebildete Partner sind, Schulleiter oder Dorf in den Dörfern. Suchen wir dann eben auch nach den Dorfhäuptlingen, die also korrekt umgehen mit ihren Dörfern. Und mit denen wird ausgehandelt, kleine Unterstützungen, Mikrofinanzierung, kleine Unterstützungen für die Schule. Die sind erstmal ganz klein, aber da das sofort auf Nachhaltigkeit alles angelegt wird, wird der Multiplikatoreffekt sofort mitbedacht und es breitet sich sozusagen dann als Basis von Dorf zu Dorf aus.
Grundschulbildung ist ein großes Thema, das auch im Namen dieser Organisation dann nochmal wieder klingt. Wie sieht es denn mit der Grundschulbildung aus? Von Entwicklungshilfe kennt man dann, dass da irgendwie Schulen errichtet werden, wo es keine gibt und dann werden wir mal sehen. Machen Sie das ähnlich oder wie funktioniert
das
bei Ihnen?
Nein, wir machen auch das ganz anders. Wir machen Grundschulunterstützung, das heißt wir arbeiten, ich sage das jetzt mal hier einmal so akademisch, wir arbeiten systemimmanent. Das heißt, wir gehen nicht in das Land und erzählen denen, wie sie denken müssen und wie sie Schulen bauen müssen und wir bauen kein Schild an die Tür, wir haben das gemacht, sondern wir sind unsichtbar. Wir arbeiten dort mit Schulen, wo engagierte Schulleiter sich um die ärmsten Kinder des jeweiligen Dorfes oder der Stadt schon sowieso kümmern und diese ärmsten Kinder bekommen dann einen Schulzuschuss. Die Kriterien der Auswahl dieser Kinder sowie auch der Mütter, die dann eine Mikrofinanzierung bekommen, um die Stabilisierung des Schulbesuchs zu gewährleisten und auch der Familie einen Existenzanschub zu geben. Das muss also alles einzeln ausgehandelt werden und es wird sehr genau besprochen in den einzelnen Summen. Und was immer uns ganz besonders wichtig ist zum Thema Kontrolle, auch da zu sehen, es sind so kleine Summen, aber wir erleben in jedem Jahr auf der Reise, ich bin ja jedes Jahr dort auch in den Projekten, wir sehen, wie diese Gelder multipliziert werden.
Dann hatten Sie gerade angesprochen, es geht auch weiter, es geht nach Sierra Leone jetzt bereits, nach Burundi haben Sie mir gerade im Zwischengespräch auch erzählt, dass da irgendwas gerade anläuft. Sie verhandeln ja auch viel mit Menschen, mit NGOs, die es schon gibt und mit denen, die gerade entstehen und mit Menschen vor Ort. Ich denke, das sind ja schon Orte, wenn man guckt auf der Weltkarte, die liegen relativ weit auseinander. Gibt es da irgendwelche Unterschiede in der Verhandlungsweise? Müssen Sie sich da anpassen, um mit den Leuten ins Gespräch und auch zu Ergebnissen zu kommen?
Ja, das ist eigentlich der Ansatz von Keta Keti. Warum machen wir das eigentlich in mehreren Ländern und immer mehr Länder? Weil wir haben natürlich nicht den Anspruch, diesen Ländern umfassend zu helfen. Das wäre einfach eine Arroganz, die keiner, das geht gar nicht. Sondern was wir versuchen, wir bilden Partnerschaften und damit geben wir ein Stück Hoffnung. Ja, und Ihre Frage kulturell. Kelta Keti versucht sich zu verstehen immer mehr als kulturkompatibel. Das heißt, wir stellen uns ein in Nepal, auf Hinduismus, in Sierra Leone, auf Muslim. 80% und mehr in Sierra Leone sind Muslim oder jetzt in Burundi sind 60-70% Christen. Das heißt, alle diese Verhandlungen müssen natürlich auf einem ganz anderen kulturellen Hintergrund passieren, was mir persönlich also ein ganz großes Anliegen ist und was ich sehr gerne mache, das praktisch schon so Familie mitbringe. Und was man dabei lernt, ist eine enorme Vielfalt und ein enormer Reichtum von menschlichen Möglichkeiten und darum auch Land um Land eben mit ganz kleinen Pflänzchen diese Idee weiter zu verbreiten, dass es in den reicheren Ländern Freunde gibt, Partner gibt, mit denen man zusammenarbeiten kann, die aber nie über einen bestimmen.
Sie hatten gerade im ersten Teil auch schon angesprochen, dass es nach einem 100%-Prinzip läuft. Das heißt, ich hatte es Ihnen gerade auch schon gesagt, ich höre heute das erste Mal von dieser Gesellschaft. Es wird keine Werbung betrieben, es gibt deswegen auch kaum Publicity. Gibt es denn Rückmeldungen für Sie? Ich habe gesehen, dass Sie beispielsweise ausgezeichnet wurden in diesem Jahr vom Ministerpräsidenten und von der Sozialministerin von Nepal beispielsweise.
Ja,
gibt es da so etwas? Oder?
Also wir bekommen solche Rückmeldungen, aber wir sind leise. Also ne, wir haben eine UNESCO-Auszeichnung bekommen in 2008 für nachhaltige Bildung. Und der Ministerpräsident in Nepal hat mir ein Zertifikat geschickt. Und ja, durchaus, das gibt es. Und eine weitere sehr große Rückmeldung, dass große Organisationen, wie zum Beispiel auch die Rotarier oder Lions und andere, auch die Freimaurer, mit uns sehr viel und sehr engagiert kooperieren, uns unterstützt haben in der Erdbebenhilfe. Wir haben also eine sehr große Summe für unsere relativ kleine Gruppe, eine Summe von fast 200.000 Euro Erdbebenhilfe bekommen, die aber genauso klein verteilt wurde, ganz genau zielsicher und zielgerichtet verteilt wurde. Und das schafft einfach Vertrauen. Aber Publicity machen wir nicht viel. Wir geben kein Geld dafür aus. Wir bezahlen das, was wir an Flyern oder so haben, bezahlen wir alles aus eigener Tasche. Und funktionieren tut das Ganze nur dadurch, dass man, wissen Sie, Menschen in Not, die tun sich zusammen und da hat einer diese Fähigkeiten und der andere diese Fähigkeiten. Und wir versuchen, diese Fähigkeiten ein Stück weit zu nutzen und bitten hier mal um Kopien und da bitten wir mal um Layout-Hilfe und so weiter. Und die Summe macht aus, 100% aller Spendergelder gehen nach Nepal, Sierra Leone und demnächst Burundi.
Genau, ein bisschen Publicity haben wir jetzt heute dafür und
ganz
es wird auch für
Dank.
Die Publicity am Samstag, nämlich am 10. November, etwas passieren in Bremen. Das ist zwar von hier aus Wilhelmshaven ein bisschen weiter weg, aber noch nicht ganz so weit weg. Auch da kann man sich noch einfinden. Was wird es dann am Samstag in Bremen geben?
Ja, herzlichen Dank, dass Sie das ansprechen. Wir haben am Samstag, am 10.11. um 17.30 Uhr Beginn einer Ausstellung und um 19 Uhr ein wundervolles Konzert. Ich sage erst eben kurz zum Konzert. Nadja Dimitrov am Klavier und Joanna Kamenarska spielen zusammen deutsche Komponisten. Ein Duo, was sich also auszeichnet durch eine ganz hohe Qualität. Joanna Kamenarska ist die Konzertmeisterin der Elbphilharmonie. Nadja Dimitrov kommt aus einer Künstlerfamilie. Beide sind international unterwegs, waren auf den Salzburger Festspielen auch als letztes und spielen jetzt zugunsten unserer Organisation. Dann haben wir eine Ausstellung, die beginnt schon um 17.30 Uhr. Bilder von Otto Quirin und von Peter Barthold Schnibbe. Auch das sind international bekannte Künstler. Otto Quirin hat zum Beispiel einiges an Preisen bekommen, zum Beispiel den Förderpreis 1968, den Preis der Kritik in Santiago de Chile und so weiter. Peter Barthold Schnibbe ebenfalls, also impressionistische Bilder. Sein Freund Otto Quirin nennt ihn den poetischen Realisten. Also sehr große, wunderschöne, leuchtende Bilder. Und was in diesem Konzert auch sein wird, haben wir gerade eben erfahren. Wir haben Kontakt zur Jakobs-Universität in Bremen, internationale Studenten, auch aus ärmsten Ländern. Wir werden also wahrscheinlich ungefähr 20 Gäste von der Universität haben. Das also, wenn man sich wirklich international austauschen will, ist für junge Menschen auch interessant, weil man bei uns auch Praktikum machen kann, sich dort dann mal zu unterhalten über die Länder live.
Warte mal, dann wünsche ich Ihnen erstmal damit viel Erfolg und auch mit Ihrer weiteren Arbeit mit Keta Keti. Ich fasse das Ganze nochmal einmal zusammen für alle, die es sich das ansehen möchten in Bremen. Das ist diesen Samstag in der Kirche unserer lieben Frauen in Bremen und zwar um 17.30 Uhr. Die Ausstellung beginnt da mit den Kunstwerken von Otto Quirin und Beta Bartol Schnibbe. Und um 19 Uhr beginnt dann das Benefizkonzert mit Joanna Kamenaska und Nadja Dimitrov. Und Informationen zu Keta Keti gibt es natürlich auch im Internet nachzulesen und zwar unter ketaketi.de. Und danke für Ihren Besuch.
Ich danke auch.